Also, Mommy Goes Millionär. Mega geiler Titel.
Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen.
Ja. Erzähl mal, wie bist du denn Millionärin geworden? Vielleicht fangen wir mal da am Anfang an.
Ja, super gerne. Also, ja, ich bin promovierte Biochemikerin, ich habe einen Doktor in Chemie und ich wollte schon immer Geld verdienen. Also war mir schon immer wichtig. Und dann habe ich bei der Pharmabranche gearbeitet, bei Roche, ist ein großes Pharmaunternehmen, kennt vielleicht ein paar, die heute zuhören. Und ich habe gedacht, ich hätte alles richtig gemacht. Die haben mich damals eingekauft, weil ich einfach, also ich hatte eine gute Doktorarbeit hingelegt und ich bin auf Blutgerinnung spezialisiert und da gab es nicht so viele. Und dann haben die mich eingekauft und dann habe ich eine coole Karriere gemacht und hatte viel Freude damit. Und dann war ich schwanger mit meiner ersten Tochter, Leni, die geht jetzt in die erste Klasse. Und da habe ich gedacht, ja, okay, jetzt brauchen wir ein Haus in München, wie das so ist, wenn man Kinder kriegt. Und dann konnten wir uns das nicht leisten. Und ich komme nicht aus München. Ich bin in Wuppertal groß geworden, habe in Düsseldorf studiert. Da habe ich mir gedacht, was ist denn hier los? Mache ich hier was falsch? Und habe gesehen, nee, die Preise in München für Immobilien sind wirklich so hoch. Und da habe ich gedacht, okay, da muss Mutti jetzt Millionärin werden. Und ich war hormonell, also man sagt das ja auch, man ist ja durch die Hormone so ein bisschen in der Schwangerschaft. Und dieser Nestbau, es ist ja wirklich so. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, wie werden denn Leute so vermögen? Das war mir, also ich wusste das einfach nicht. Ich habe gedacht, mit meinem Angestelltenjob und ich meine, ich hatte ja schon einen Doktortitel, was soll ich denn noch machen an der Uni, ja? Geht es irgendwie nicht. Und dann habe ich mich gefragt, wie werden die Leute so reich? Und ich muss auch sagen, ich habe auch mal gedacht, ja, die so viel intelligenter können die ja nicht sein. Also es kann ja keine Raketenwissenschaft sein, vermögend zu werden. Ich habe nur irgendwelche Sachen fehlen mir noch. Und dann habe ich, also durch den Glücksfall bin ich auf Rich Dad Poor Dad gestoßen und er schreibt, du hast drei Wege, um reich zu werden. Du kannst Unternehmen gründen, du kannst Immobilien kaufen, aber sie vermieten und nicht selber drin wohnen, ja. Oder du beteiligst dich an Unternehmen, sprich, du kaufst Aktien. Da habe ich mir gedacht, ja gut, Biotech, Startup, hochschwanger, war raus, wollte ich nicht. Immobilien wollte ich auch nicht, weil ich dachte, boah, ich muss einen Kredit aufnehmen und irgendwie war mir das noch zu heiß. Da habe ich mich auch nicht getraut. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, dann bleiben nur noch diese Aktien. Dann mache ich diese Aktien. Was auch immer das ist, ich wusste damals auch nicht, was eine Aktie ist. Aber ich dachte, come on, so schwer kann das nicht sein, das kriege ich auf jeden Fall hin. Und so war es auch.
Das heißt, du warst noch in der Schwangerschaft, als du das entschieden hast.
Hochschwanger, hochschwanger. Und du musst dir vorstellen, ich kannte, also sowas wie Coaching oder so, das kannte ich gar nicht, ne? Aber ich kannte Konferenzen. Ich bin, also da, wo ich drin promoviert habe, war ich sehr gut und ich war sehr gut vernetzt und ich war auf vielen Konferenzen weltweit unterwegs. Und ich wusste, das sind die smarten Guys, da muss man hin, um an geile Informationen zu kommen. Und dann, weiß ich jetzt noch, ich hatte schon wirklich so eine Kugel. Dann war ich auf so einer Investmentkonferenz und da waren viele reiche Männer und einer hat so einen Vortrag gehalten und der hat, ich weiß nicht mehr ganz genau, aus 10.000 Euro in 10 Jahren eine Million gemacht oder aus 30.000 Euro eine Million gemacht, aber irgendwie sowas Krasses. Und dann bin ich zu ihm hin und der war Elektroingenieur wie mein Mann und dann war der mir so sympathisch und da habe ich ihn gefragt, ja, wie geht das, was Sie da machen? Kann ich Ihren Börsenbrief abonnieren? Und da hat er gesagt, abonnieren Sie nicht meinen Börsenbrief. Lernen Sie das selber. Sie sind eine intelligente Frau, Sie werden eine Top-Investorin werden. Und da muss ich wirklich sagen, und da habe ich mir gedacht, geil. Und dann habe ich mich so reingefuchst und dann habe ich Optionen gehandelt, dann war ich sehr erfolgreich damit. Und dann wollte ich einfach der Welt was zurückgeben, weil es ging mir immer gut im Leben. Ich habe alles, also auf dem Weg, sag ich mal, war ich sehr gesegnet, immer was ich gemacht habe. Das kamen immer nette Leute, die mir geholfen haben. Und dann habe ich gedacht, ich will der Welt was zurückgeben. Ich habe den Podcast gegründet, Mommy Goes Millionär. Da wollte ich einfach so meine Geschichte erzählen, wie ich als Mutter Millionärin werden will. Und ja. Und dann kam Corona und dann ist die Börse so eingekracht. Und dann fingen an, mir die Leute zu schreiben. Und ich habe mich ja gar nicht wie eine Expertin gefühlt. Weißt du, ich hatte kein Instagram, ich hatte kein Facebook, ich hatte nur LinkedIn durch die Roche-Welt einfach. Ich habe das ja so, zu weißt du, zu Hause mit nur einem Mikrofon und ohne irgendwas diesen Podcast aufgenommen, so gefühlt im Schlafanzug. Und dann wird mir geschrieben, kam, was ich machen soll, ich Lufthansa-Aktien kaufen, soll ich TUI-Aktien kaufen jetzt und in der Krise. Und ich denke mir, nein, bitte nicht. Und dann habe ich meinem Mann gesagt, habe ich gesagt, Markus, die checken das noch nicht, die Leute, die wollen immer noch Schrottunternehmen kaufen. Ich muss was tun. Ich fange an zu unterrichten. Und dann habe ich Dirk Reuter immer den Podcast gehört und dann hat er gesagt, ja, wenn man Coach werden will, sollte man zu den Baulix gehen. Dann bin ich zu den Baulix gegangen, habe einen Kurs gemacht und war sehr schnell sehr erfolgreich und dann hat der Business Insider auch ganz schnell über mich geschrieben und da dieser Artikel ist so krass viral gegangen. Der Leo hat mir gerade erzählt, der hatte damals über 300.000 Klicks. Und das ist für Business Insider, also es waren bombastische Zahlen, der ist dann international gegangen und so. Und ja, und so ist das Unternehmen dann gewachsen und gewachsen und immer größer geworden. Und ja, und jetzt
Lass uns doch mal kurz, ich gehe spul noch mal ein bisschen zurück. Wenn ich mir jetzt die Carmen vorstelle bei Roche, ja, läuft man da in einem weißen Kittel rum, wenn man da so promovierte Blutgerinnungsspezialistin ist? Wie ist das da so? Also aus Konferenzen und Meetings, das kenne ich auch aus der Konzernwelt, ja. Aber ist das tatsächlich so, dass man da so mit Laborbrötchen und so Zeug? Und
es kommt auf die Position an, in der man ist. Es gibt ganz viele, die in der R&D, also Research and Development Abteilung arbeiten. Und die stehen wirklich mit dem Kittel im Labor. Aber ich habe eine Projektleitungsstelle gehabt. Das heißt, ich habe so ein ganzes Team geleitet an unterschiedlichen Disziplinen, weil es gibt ja Forschung und Entwicklung und dann wird das zugelassen. Regulatory Affairs, QM, Qualitätsmanagement, Zulassung, FDA Approved, was man vielleicht so kennt. Und ich habe am Anfang, ich habe erst in München, das war ein Teil, das wurde von Roche gekauft, dort gearbeitet, dort habe ich so ein bisschen im Labor wirklich gearbeitet, auch so Versuche gemacht und so und dann später nicht mehr. Also ich habe in der Doktorarbeit stand ich wirklich nur an der Bench, nennt sich das. Also mit Kittel und so, dass mich wirklich, das können sich ja ganz viele Leute bei mir gar nicht vorstellen. ich sage mal, kann ich mir das gar nicht vorstellen, aber ich habe das schon sehr gerne gemacht. Es ist schon cool zu forschen und neue Sachen rauszufinden. Und du musst dich sehr gut organisieren und eine Doktorarbeit ist schon viel Fleiß und viel.
Oh ja, das dauert auch. Wie lange dauert das? 3 Jahre?
Ja, genau. Also wenn man gut ist, schafft man es in 3 Jahren. Und ich habe es auch in 3 Jahren geschafft. Klar, als Frau bist du so ein bisschen angetrieben, wenn man sagt, okay, ich will irgendwann Kinder kriegen, weil ich habe ja erst mit 29 angefangen zu arbeiten. Ich habe, wenn man in die großen Konzerne will, sagt man, man muss unter 30 den Doktor gemacht haben, damit die einen nehmen, weil das einfach auch für Qualität spricht.
Krass. Das heißt eigentlich, wenn du jetzt schon 3 Jahre die Doktorarbeit damals geschrieben hast, ist das Buch jetzt wahrscheinlich ein Klacks gewesen, finde ich. So ein Buch zu schreiben, oder? Wie war das dann
im Vergleich? Voll die schöne Frage. Ich habe super gerne geforscht, aber diese Doktorarbeit zu schreiben war ein absoluter Pain für mich. Das war so anstrengend, weil du musst alles picobello zitieren und so. Und damals waren so riesen Skandale mit zu Gutenberg und so weiter, wo ich promoviert habe. Die haben ja alle in der Politik ihre Position verloren. Und das war bei uns in der Szene, damals alle Promovierten waren total aufgeregt dadurch. Und das, ich wollte kein Buch schreiben. Ich hatte so Angst davor. Ich habe gedacht, ich habe nächteweise diese Doktorarbeit geschrieben. Das war so ein Pain. Aber ich wurde überall angesprochen. Carmen, warum hast du kein Buch? Warum hast du kein Buch? Du brauchst ein Buch, du brauchst ein Buch, du brauchst ein Buch. Ich habe mir gedacht, ja dann, herzlichen Glückwunsch.
Ja,
mach's mit der Ghostwriterin, habe ich mir gedacht. Weil alle schreiben ja, es wissen ja viele gar nicht, aber die meisten schreiben das ja gar nicht selber. Es kommt eine Ghostwriterin oder ein Ghostwriter und der schreibt das. Und das wollte ich auch. Ich habe gedacht, ich nehme einen Ghostwriter. Und dann war ich bei Hermann Scherer, der hat mich damals eingeladen, als Juniorin in seinem Platin-Programm zu sitzen. Und dann hat er gesagt, Carmen, was kann ich für dich tun? Und dann habe ich gesagt, alle sagen, ich muss ein Buch schreiben, helf mir mal. Weil er hat ja voll viele Bücher geschrieben. Und dann habe ich gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe gesagt, ich habe nicht so viel Zeit und so. Und dann hat er gesagt, ja, ich gebe dir mal eine Ghostwriterin an die Hand. Er hat mir eine Ghostwriterin an die Hand gegeben. Und die war mega nett, aber sie hat gesagt, Carmen, es tut mir leid, ich habe keine Zeit. Und er hat mir gedacht, oh no. Sie hat gesagt, was ich mit dir machen kann, ist ein Inhaltsverzeichnis, dass du eine Struktur hast. Wir können das strukturieren. Das ist ein Tagesworkshop. Da habe ich mir gedacht, ich nehme, was ich kriegen kann. Und dann haben wir das zusammen gemacht. Und das hat mir so eine Klarheit gegeben. Es war dann alles so klar. Und ich habe das mit einer Mitarbeiterin von mir geschrieben. Ich habe gesprochen und sie hat getippt. Und das war so einfach. Dann, das ist so aus mir rausgeflossen, dieses Buch.
Ja, ja.
Und dann wollten es 3 Verlage haben. Also, ja, das gibt's fast gar nicht. Also, meine Lektorin von Campus, also ich, mach das mit dem Campus Verlag. Die hat damals gesagt, sie kennt keine andere Erstautorin, die so gefragt ist. Weil die ja normalerweise so Klingeln putzen müssen.
Ja, genau.
Damit der Verlag das nimmt. Aber ich habe ein 100-Seiten-Manuskript geschrieben, was ein bisschen lang ist, aber ich habe mich einmal so in Rage geschrieben und dann war das auf einmal nach 100 Seiten da.
Wie Tage waren das? Interview oder reinsprechen 100
Das weiß
Seiten?
ich nicht. Ich habe ja das nie gemessen. Es war schon, ich habe zwischendurch auch pausiert und so. Also deswegen, ich weiß es gar nicht, wie lange das gedauert hat. Und dann war das so, dann wollte das der Finanzbuchverlag haben, Campus Verlag und GU. Und das sind ja alles hochrenommierte Verlage und wollten das alle haben und dann ist es Campus geworden. Aber was ich sagen muss, ich war lange sehr unsicher. Und dadurch, dass die das so gerne haben wollten, die waren so begeistert, die haben mich immer angerufen, bitte Frau Dr. Meier, kommen Sie zu uns, kommen Sie zu uns. Hat mir das total viel Selbstvertrauen gegeben. Habe ich mir gedacht, ja gut, die lesen ja voll viel, das ist ja jetzt nicht, und die müssen mich ja überhaupt nicht verlegen. Also dann haben die wirklich so, ja, also alle wollten es unbedingt haben und so. Und da habe ich mir gedacht, ja okay, ich kann das, ich kann gut schreiben. Und dann, ja, und dann bin ich mit Campus gegangen und dann hat Campus, das ist jetzt zum Beispiel so, das Buch kostet 25 Euro und das ist jetzt auch der Campus Verlag. Ich habe da gar keinen Einfluss drauf. Und dann haben die gesagt, ich muss 220 Seiten schreiben, jetzt sind es 264 Seiten geworden. Also es hat richtig, richtig Inhalt. Es ist wirklich how to invest. Also es ist meine Story drin, aber auch wirklich Schritt für Schritt.
Also wäre das auch was für mich, weil Aktien ist ja auch so ein Ding, da mache ich ja so einen großen Bogen drum. Ja, ich bin sehr beeindruckt, aber ich sehe jetzt die Parallele vom Forschen, weil du sagst, du hast halt als Doktorin früher halt sehr gerne geforscht und dann triffst du eine Entscheidung. Und in der Forschung hat man ja auch verschiedene Ansätze, die man dann lernt und wie man sich ein Thema nähert und geht dann halt wirklich sehr tief rein. Und wahrscheinlich hast du diese Ansätze, waren dann von Vorteil für dich, halt dich mit dem Thema Aktien und Börse auseinanderzusetzen, ne? Weil das ist ja auch ein breites Spektrum. Optionshandel ist ja auch wieder ein spezielles Thema. Da gibt es ja noch andere Sachen und so weiter, ne? Was man alles machen kann. Und für mich ist es auch so ein Thema, also in der Lehman-Krise damals, ne? Da war ich ja damals im Krisenstab beim Konzern und da, wie da alles runtergekracht ist an der Börse, das ist so krass in meinen Knochen drin, dass das so ein Thema ist, wo ich sage, so, ja, also Aktien will ich eigentlich nicht haben, ne? Ich gehe mehr auf Immobilien, aber irgendwie ist es schon was, wo ich sage, wenn du das als Mami nebenbei gemacht hast, dann kann ich das ja auch hinkriegen. Das heißt, ich hole mir dein Buch und dann lerne ich, wie ich das mache.
Ja, mach das, Katja, wirklich, mach das wirklich. Weil es ist auch ganz spannend, weil es ist ein Schmerz, wenn du investiert bist und dann geht die ganze Börse runter. Aber wir müssen überhaupt nicht drin bleiben. Ich habe damals, muss ich dir vorstellen, ich wusste, okay, ich will reich werden. Und mir war klar, das kriege ich schon hin. Also das war, ich habe da nicht dran gezweifelt. Also
gut, ja.
Und ich wusste auch, ich werde Aktien verstehen. Und ich habe auch eine ganz andere Herangehensweise. Das habe ich zum Beispiel auch gestern in einem Interview gemerkt bei der Bild-Sprechstunde. Alle machen Buy and Hold und sagen, wir machen Essen P500 oder wir machen MSCI World. MSCI World wird hoch und runter gepredigt und so weiter. Aber ich kenne niemanden, der damit Millionär geworden ist. Ich kenne niemanden, der es outperformt nicht. Aber wenn wir gucken uns den Aktienmarkt an und er funktioniert, er geht von unten nach oben, aber er hat immer diese Dips dazwischen. So, aber jetzt mal so, in 100 Jahren hatten wir 5-mal einen Crash. Das ist gar nicht so viel. Die Angst dahinter ist viel größer. Und wenn du das ganz rational anschaust, weißt du, und es gibt auch technische Indikatoren, zum Beispiel darüber schreibe ich auch im Buch, wenn man sich den 200-Tages, also den 200-GD anguckt, Leitender Durchschnitt heißt das, dann, wenn ich allein an diesem Indikator aussteige, er ist nicht perfekt, aber es geht auch nicht um perfekt. Wir schaffen nicht immer diesen ultra-perfekten einen. Das geht nicht. Aber wir ersparen uns so viel Schmerz. Wir ersparen uns so große Verluste, weil es gibt eine Asymmetrie der Verluste. Das bedeutet, wenn du minus 50% machst, und das passiert ja bei Crashes, das ist ja die Hälfte des Geldes ist weg, dann muss aber dieser Aktie oder dieser ETF 100% machen, um bei Null zu sein, um wieder auf dem Ausgangsniveau zu sein. Wenn du, wie bei einer PayPal-Aktie, die alle benutzen wir PayPal, kennen wir alle, PayPal ist aber um 80% gefallen. Wenn dir eine Aktie um 80% fällt, muss sie 400% machen, um auf Null zu sein. Da hast du noch gar keinen Gewinn, da bist du erst wieder bei Null. Und das muss man verstanden haben, dass du dann sagst, okay, das heißt, ich muss meine Verluste minimieren, weil sonst verloren, nach unten hast du immer noch 100%, nach oben kann die Aktie endlos wachsen. Das ist auch wichtig. Aber ich muss gucken, dass mir die nicht runterscheppert, weil sie kann einmal immer kaputt gehen. Und dann brauche ich einen Exit. Und das macht, also Corona ist auch so gecrashed, dann bin ich komplett rausgegangen, weil ich einfach im Cash. Und dann ist auch egal, was an der Börse passiert. Die Leute regen sich alle auf, sind alle aufgeregt und so. Und du bist einfach nicht dabei. Das ist auch ein wichtiges Tool des Risikomanagements.
Was heißt, du warst im Cash, du hast alles verkauft und dann liegt es auf der Bank quasi.
Auf dem Brokerkonto dann in dem Fall.
Okay. Mhm. Genau. Und wie lange hast du dann abgewartet, bis du wieder eingestiegen bist?
Ja, das war ja voll beeindruckend. Im März ist alles gecrashed. Im März bin ich raus. Und im Juni war alles wieder grüne Ampeln an der Börse. In der Presse wurde was anderes gesagt. Aber die Börse lief wieder. Und ich bin im Juni wieder eingestiegen und konnte diesen schönen Run wieder mit nach oben nehmen. Und auch emotional, wie du gesagt hast, das sitzt dir bis heute in den Knochen. Ja, weil es ist eine hochemotionale Geschichte. Und es ist so, als würdest du, Katja, Auto fahren und keine Bremse drin haben. Dann siehst du einen Stau und du fährst voll drauf. Das ist irre. Und so gehen die meisten Leute an die Börse. Und es muss nicht sein.
Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzhey. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.